RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Werner Schoninger. Guten Abend. Russland wird die Osterwaffenruhe für die Ukraine nicht verlängern. Aus dem Kreml hieß es, Präsident Putin habe keinen entsprechenden Befehl gegeben. Die gestern von Putin verkündete Waffenruhe endet heute Abend. Beide Seiten haben sich gegenseitig in den letzten Stunden vorgeworfen, sich nicht daran zu halten. Stefanie Markert.
Putin hatte sich bei der überraschenden Verkündigung der Waffenruhe die Tür offen gelassen, bei, wie er es nannte, feindlichen Provokationen zurückzuschlagen. Und der ukrainische Präsident Selenskyj hatte gesagt, man werde Russlands Verhalten spiegeln, auf Stille folge Stille, auf Angriff ein Gegenschlag. Damit könnte Selenskyj recht behalten, der von vornherein skeptisch war und die Feuerpause als reine PR abgetan hatte.
Papst Franziskus hat trotz seiner körperlichen Schwächung den traditionellen Segen Urbi et Orbi gespendet, der Stadt und dem Erdkreis. Den Ostergottesdienst auf dem Petersplatz in Rom hatte zuvor vertretungsweise ein Kardinal geleitet. In der Osterbotschaft wurden der Antisemitismus sowie der Krieg in Gaza kritisiert. Außerdem wurde für Frieden für die Ukraine gebetet, sowie um ein Ende des Leidens der Menschen im Jemen und im Sudan. Zugleich wurde in der Predigt an jene Menschen erinnert, die ihren Glauben nicht frei leben können. Die israelische Armee hat eingeräumt, bei den tödlichen Schüssen auf Rettungskräfte im Gazastreifen schwerwiegende Fehler gemacht zu haben. Ein Armeesprecher erklärte, unter anderem seien Befehle missachtet worden. Ein Offizier werde deshalb seines Postens enthoben. Bei dem Beschuss der Rettungskräfte waren vor knapp einem Monat 15 Menschen getötet worden. Das Ergebnis der Umfrage in der Berliner CDU zum Koalitionsvertrag ist da. Die Mitglieder gaben der Einigung mit CSU und SPD auf Bundesebene im Schnitt die Schulnote 3. Jeder zweite Teilnehmer hält die geplante schwarz-rote Koalition demnach für die vernünftigste Option, aber nur etwa jeder zehnte begrüßt sie ausdrücklich. Auswirkungen hat die Umfrage nicht. Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat mit einem Auswärtssieg in Ulm einen wichtigen Schritt zum Klassenerhalt geschafft. Die Berliner gewannen beim Tabellenvorletzten 3:2. In der Bundesliga haben sich Augsburg und Eintracht Frankfurt 0:0 getrennt und zwischen Dortmund und Mönchengladbach steht es gerade 3:2. In der Handball-Bundesliga haben die Füchse Berlin den ersten Tabellenplatz gefestigt. Sie haben Hannover 37:33 geschlagen. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter in der Nacht gering bewölkt, später wolkiger und im Südwesten Schauer 11 bis 7 Grad. Zurzeit in Berlin-Buch 20 und in Rüdersdorf 21 Grad, dazu schwacher Wind aus Süd bis Südwest. Morgen Ostermontag anfangs wolkig, im Verlauf häufiger Sonne, örtlich Schauer, vereinzelt auch Gewitter 18 bis 22 Grad und am Dienstag ähnliches Wetter. Die Zeit 19.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mein Name ist Martin Spiller. Einen guten Abend. Heute ist Ostersonntag, das Fest mit dem Hasen und den Eiern. Für viele jedenfalls. Für Millionen von Christen aber ist Ostern das höchste Fest im Jahr überhaupt. Das Fest der Auferstehung Jesu Christi. Im Zentrum der Feierlichkeiten steht natürlich Rom und der Petersplatz. So auch in diesem Jahr. Allerdings war dieses Jahr lange unklar, ob Papst Franziskus dabei sein kann. Nach schwerer Krankheit, Lungenentzündung, Klinikaufenthalten. Er war dabei, aber nur halb.
Cari fratelli e sorelle. Buona Pasqua.
Er hat es sich nicht nehmen lassen. Papst Franziskus ist selbst zum Abschluss der Ostermesse aufgetreten und hat den Gläubigen frohe Ostern gewünscht, trotz der lebensbedrohlichen Lungenentzündung, die er erst überstanden hat. Und er hat der Stadt Rom und den Erdkreis auch den Segen Urbi et Orbi gespendet, zumindest in einer verkürzten Segensformel.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen.
Angespannt hatten die Blicke tausender Gläubiger sich zuvor auf die Mittelloggia des Petersdoms gerichtet. Auf dem Petersplatz war fast kein Laut zu hören. Erst nach Minuten öffneten sich die schweren Vorhänge und Franziskus wurde im Rollstuhl auf den Balkon geschoben. Beifall und Jubel brandeten über den Platz. Da das Sprechen ihm noch hörbar schwerfällt, ließ er seine Osterbotschaft dann von seinem Zeremonienmeister Diego Ravelli verlesen.
Maestro, die Zeremonie, die Lesere. Il messaggio.
Und das war der Moment, auf den alle gewartet hatten. Der Petersplatz mit Blumen geschmückt, die niederländische Gärtner Jahr für Jahr schicken, zehntausende Gläubige, die geduldig auf den Einlass warteten, an einem leicht verhangenen und noch kühlen Frühlingstag in Rom. Vieles war wie immer gewesen bei den Osterfeierlichkeiten, aber bis zum Ende der Messe fehlte die zentrale Figur. Franziskus ließ sich vom früheren Erzpriester des Petersdoms, Angelo Comastri, vertreten. In den Mittelpunkt seiner Osterbotschaft stellte der Papst die Warnung vor einem neuen Wettrüsten.
Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo.
Es kann keinen Frieden geben ohne echte Abrüstung. Der Anspruch eines jeden Volkes, für seine eigene Verteidigung zu sorgen, darf nicht zu einem allgemeinen Wettrüsten führen. Der größte Osterwunsch des Papstes, zurückzufinden zur Hoffnung, dass Frieden möglich ist. Vor allem, aber nicht nur, im Heiligen Land.
Sono vicino alle sofferenze dei cristiani in Palestina e in Israele, così come tutto il popolo israeliano.
Den leidenden Christen in Palästina und Israel, wie dem gesamten israelischen und palästinensischen Volk, bekunde ich meine Nähe. Das wachsende Klima des Antisemitismus, das sich in der ganzen Welt ausbreitet, ist besorgniserregend. Gleichzeitig sind meine Gedanken bei den Menschen und insbesondere bei der christlichen Gemeinde im Gazastreifen, wo der schreckliche Konflikt weiterhin Tod und Zerstörung bringt und eine dramatische und unwürdige humanitäre Situation verursacht. Ich appelliere an die Kriegsparteien, das Feuer einzustellen, die Geiseln freizulassen und den Menschen zu helfen, die hungern und sich nach einer friedlichen Zukunft sehnen.
Cessate il fuoco. Si liberino gli ostaggi. Si presti aiuto alla gente.
Auch auf den Krieg in der Ukraine ging Franziskus in seiner Osterbotschaft ein, ohne Russland ausdrücklich zu erwähnen.
Cristo risorto.
Möge der auferstandene Christus der gepeinigten Ukraine das österliche Geschenk des Friedens zuteil werden lassen und alle Beteiligten ermutigen, ihre Bemühungen um einen gerechten und dauerhaften Frieden fortzusetzen. Des Weiteren erwähnte er die Konflikte im Jemen und im Kaukasus zwischen Armenien und Aserbaidschan, sowie auf dem Westbalkan, im Sudan und im Kongo sowie in Myanmar. Der Papst hatte ausdrücklich den Wunsch geäußert, zumindest den zentralen Teil der Osterfeierlichkeiten selbst zu übernehmen. Anschließend ließ er sich im Papamobil über den Petersplatz fahren. Die Reaktion der Gläubigen auf den Platz war eindeutig. Einerseits Erleichterung, andererseits weiterhin Sorge, weil der Auftritt von Franziskus auch deutlich machte, wie schwer der Papst erkrankt war, wie kurzatmig er noch ist und wie schwer es ihm fällt, mehr als nur wenige Sekunden zu sprechen.
Der Papst war angeschlagen und das ist noch untertrieben. Trotzdem konnte er den Segen spenden, Obi et Orbi, der Stadt und dem Erdkreis. Die Ostermesse in Rom hat für uns zusammengefasst Ivo Maruschik. Die Debatte über eine Wehrpflicht in Deutschland ist in vollem Gange. Im Koalitionsvertrag konnten sich CDU, CSU und SPD nur auf ein freiwilliges Modell verständigen. Einige Politiker, insbesondere aus den Unionsparteien, kritisieren das angesichts der geforderten personellen Aufstockung der Truppe. SPD-Chef Lars Klingbeil bleibt nun aber bei seiner ablehnenden Haltung. Er befürwortet andere Maßnahmen, um junge Menschen für die Bundeswehr zu gewinnen. Aus dem Hauptstadtstudio Carsten Putz.
Es gehe darum, ausreichend Freiwillige zu finden, so der SPD-Chef, und da müsse sich die Truppe als attraktiver Arbeitgeber präsentieren. Als Beispiel nannte Klingbeil die Möglichkeit, beim Bund wieder kostenlos den Führerschein machen zu können. Der SPD-Chef ist davon überzeugt, dass die Bundeswehr auch als Freiwilligenarmee verteidigungsfähig sein kann. Und zwar, wenn Soldatinnen und Soldaten mit moderner Ausrüstung ausgestattet sind und die Truppe in der Öffentlichkeit auch wertgeschätzt wird. Entsprechend haben sich Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag auf einen neuen attraktiven Wehrdienst verständigt, der, wie es heißt, zunächst auf Freiwilligkeit basiert. Der Präsident des Reservistenverbandes Patrick Sensburg hatte sich zuvor im Deutschlandfunk anders positioniert. Aus seiner Sicht führt an einer Rückkehr zur Wehrpflicht kein Weg vorbei, wenn man die Zahl der Soldatinnen und Soldaten tatsächlich erhöhen will.
Trotzdem will Lars Klingbeil keine Rückkehr zur Wehrpflicht. Er will die Bundeswehr anders attraktiv machen. Carsten Putz berichtete. Nach Brandenburg. Die Regierung aus SPD und BSW will sparen. Zum Beispiel auch im Bereich Bildung. Das sorgt für Kritik. Auch Schülersprecher Stefan Tano hat kein Verständnis für den Sparkurs. David Klevenow mit den Einzelheiten.
Der Sprecher des Landesschülerrates kritisierte die Landesregierung, weil sie im Bildungsbereich kürzen will. Der Unterricht muss gewährleistet werden, erklärte er. Problematisch für Stefan Tano ist auch, dass Lehrer eine Stunde mehr Unterricht geben sollen und dafür von anderen Aufgaben entlastet werden. So soll es die Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens nur noch in den Stufen 4, 6 und 10 geben. Inzwischen hat Finanzminister Krumbach darauf hingewiesen, dass es doch mehr Lehrer geben könne, weil der Topf für Personal ausreichend gefüllt sei. Im Doppelhaushalt für dieses und nächstes Jahr waren keine zusätzlichen Stellen für Lehrkräfte geplant.
David Klevenow über die Reaktion auf geplante Sparmaßnahmen im Bereich Bildung in Brandenburg. WhatsApp, YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, Blue Sky – alles Beispiele für soziale Medien. Immer mehr Kommunikation findet darüber statt. Und das hat aber auch Folgen für die klassische Kommunikation von Angesicht zu Angesicht, sagt die Forschung. Einzelheiten dazu aus der Wissenschaftsredaktion von Anja Braun.
Die sozialen Medien, ihre Plattformen und Chatbots sind nicht nur ein Ersatz für Beziehungen im realen Leben, sagt die Sozialpsychologin Johanna-Lisa Degen von der Universität Flensburg.
Sondern dass das soziale Mechanismen sind, die das starke Nutzungsverhalten antreiben und ein starker Motivator sind. Das ist also digitale Beziehungsbildung.
Die psychologische Forschung nennt das Parasozialität. Früher nannte man so einseitige Beziehungen zwischen Fans und deren umschwärmten Stars. Heute gibt es ein breites Spektrum an Parasozialität. Darunter zählen zum Beispiel Beziehungen, die über Messenger-Dienste oder Dating-Apps vermittelt werden.
Nutzerinnen können über Dating-Plattformen Beziehungen finden. Fast die Hälfte aller Beziehungen, die sich formieren in den letzten 5 Jahren zumindest, die haben sich online gefunden.
Ziemlich rasch schließt sich hier auch das Thema Internet-Eifersucht an. Da geht es zum Beispiel darum, wie viel Zugriff man auf die Daten des anderen hat. Wann ist Zugriff haben in einer Beziehung Kontrolle? Und wo fängt emotionale Untreue eigentlich an?
Dann haben wir Ideen über Sexualität, die zunehmend technisiert werden und performanceorientiert. Bis hin zu Personen, die versuchen, keinen Orgasmus zu bekommen, damit man nicht ihr verzerrtes Gesicht dabei sieht.
Sozialpsychologin Degen forscht zu Beziehungen und Social Media und erklärt, dass nicht nur intime Beziehungen, sondern auch Familienbande und Freundschaften mittlerweile vermehrt über Messenger-Dienste oder andere Social Media Plattformen organisiert und gepflegt werden. Dabei werden wichtige Teile der Beziehungen ins Digitale verlagert.
Also ganz klassisch zum Beispiel, dass man Konflikte ungern face-to-face austrägt, sondern dass lieber jeder im eigenen Zimmer und mit geschlossener Tür über WhatsApp erledigt. Hat man auch ein bisschen mehr Zeit, um sich kurz zu beruhigen und kann auch immer aussprechen. Und interessanterweise gewöhnen wir uns an diese Art und finden es dann vermehrt schwierig, wenn es dann in einer Face-to-Face-Situation dazu kommt, dass wir zum Beispiel einen Konflikt haben.
Doch nicht nur zur Kommunikation mit anderen, auch schlicht zur Entspannung werden die sozialen Medien immer stärker genutzt.
Dabei spielt zum Beispiel auch die Vorhersagbarkeit der Inhalte eine starke Rolle. Also ich gehe an einen quasi sicheren Ort, der ist immer verfügbar und liefert stetig die Beruhigung, die ich da suche.
Problematisch ist dabei, dass diese digitalen Beziehungen um unsere Zeit und unsere Emotionen konkurrieren mit den echten Face-to-Face-Interaktionen. Und dass wir zunehmend an reale Beziehungen die gleichen Erwartungen haben wie an digitale. Nämlich, dass sie ständig verfügbar sind, dass sie sich nicht verändern und uns nicht hinterfragen oder mit gegensätzlicher Meinung konfrontieren.
Wie das Internet unsere Beziehungen verändert. Anja Braun war das dazu. Und zum Sport jetzt und damit zurück zu Thomas Kroh.
RBB 24 Inforadio Sport mit der Fußball-Bundesliga.
Ein letztes Mal an diesem Ostersonntag. Hallo Fußballfans, hallo Sportsfreunde. Eine Viertelstunde haben wir noch. Borussia Dortmund führt kurz vor dem Ende der Partie gegen Borussia Mönchengladbach mit 3:2. Und Alba Berlin spielt Basketball in der Bundesliga gegen die Skyliners Frankfurt. Das sah lange Zeit alles sehr souverän aus, Guido Ringel.
Ja, und das bleibt es auch. 58:39. Das ist eine eindeutige Situation und auch Sprache. Wir haben noch gute 3 Minuten im dritten Viertel. Da kann natürlich noch alles passieren. Wir sind hier im Basketball. Da hatten wir schon die merkwürdigsten Dinge verfolgen dürfen. Aber so wie sich Alba hier präsentiert und auch in der Frische mit den Möglichkeiten von der Bank, viel wird gewechselt. Trotzdem geht kein Rhythmus verloren. Sie haben mehr Möglichkeiten, auch einen anderen Rhythmus bei den Wechseln anzuschlagen als der Gegner aus Frankfurt. Und deswegen bin ich da absolut optimistisch, dass das funktioniert. Die nächsten Punkte jetzt für Prochida. Der trifft aus der Halbdistanz. Der Ball tippelt ein bisschen ein-, zweimal auf dem Ring, aber letztlich dann eben doch drin. Und auch das ist symptomatisch für die letzten Minuten. Bei Alba läuft's und deswegen die Führung 60-39 gegen Frankfurt.
Guido Ringel beim Basketball und Armin Lehmann ist unser Reporter im Westfalenstadion. Borussen-Treffen, Dortmund gegen Mönchengladbach.
Gregor Kobel wird gleich den Freistoß ausführen für Dortmund neben dem eigenen 16er. Nachdem kurz zuvor Rami Benzebaini mit einer Monstergrätsche hier die dicke Ausgleichschance der Gladbacher verhindert hatte. Da wäre der frische eingewechselte junge Japaner Shio Fukuda, der im Wesentlichen bei der zweiten Mannschaft der Gladbacher spielt und da ordentlich für Tore gesorgt hat und mittlerweile aber bei den Profis mittrainiert und öfters auch mal im Kader steht. Der wäre durch gewesen. Wiesel, flinker, kleiner Japaner. Und dann die Grätsche von Benzebaini. Alles fair, alles in Ordnung. Und deshalb keine Chance zum 3:3. Und Dortmund versucht natürlich seinerseits das vierte Tor zu erzielen. Das wäre dann der Knockout für die andere Borussia, für die vom Niederrhein. Jetzt kommt Svensson. Da ist Chukwuemeka am Strafraum, nimmt den Ball aber nicht direkt. Und dann dauert es erstmal wieder. Dann Pascal Groß. Und dann zieht er ab und abgeblockt, dieser Schuss von Nico Elvedi, dem Gladbacher Abwehrspieler. Und Dortmund muss neu aufbauen. Das nimmt aber natürlich alles Zeit von der Uhr. Ich gehe mal so von 4-5 Minuten Nachspielzeit aus. Stadion ist jetzt wieder da. 8.000 Gladbacher feuern ihre Mannschaft an. Und der Rest von den 81.000, der hält es natürlich mit dem BVB und Schwarz-Gelb. Die Dortmunder brauchen dringend diese drei Punkte. Im Augenblick wären sie auf dem 7. Tabellenplatz. Und noch 4 Punkte fehlen ihnen auf Leipzig. Die sind ja auf Platz 4 und dem hintersten Platz, der zur Champions-League-Teilnahme berechtigt. Gladbach will auch nach Europa, aber da brauchen sie mehr als hier eine Niederlage. Aktuell 3:2 Dortmund.
Das Formel-1-Rennen in Jeddah, der Grand Prix von Saudi-Arabien, hat vor einer Viertelstunde begonnen und zwar turbulent. Max Verstappen war ja etwas überraschend schnellster in der Qualifikation mit seinem Red Bull. Gleich nach dem Start kürzte er in einer Kurve ab und sein Verfolger Oscar Piastri im McLaren, der ist offenbar mächtig sauer. Und nun gibt's, glaube ich, sogar Diskussion. Eventuell bekommt Verstappen dann noch eine Zeitstrafe. Keine Ahnung, wie die Stewards das entscheiden werden. Und dann auch ein Unfall gleich nach dem Start zwischen oder beteiligt der Alpine mit Pierre Gasly und der zweite Red Bull mit Yuki Tsunoda. Beide sind ausgeschieden. Das also im Moment der Stand in Jeddah beim Grand Prix von Saudi-Arabien. Durch den Ausfall von Gasly und Tsunoda rückte der WM-Führende Lando Norris, der in der Qualifikation einen Unfall gebaut hatte, vom 10. auf den 8. Platz vor. Das im Moment die Reihenfolge nach 57 Runden. Verstappen vor Piastri und George Russell im Mercedes und Lando Norris inzwischen 7. Zurück zum Fußball und der ersten Partie am heutigen Nachmittag in der Bundesliga. Es war die Begegnung des FC Augsburg mit Eintracht Frankfurt. Taufik Khalil.
0:0 trennen sich der FC Augsburg und die Frankfurter Eintracht und am Ende dürften dann beide Mannschaften ganz gut mit dieser torlosen Punkteteilung leben können. In der ersten Hälfte nur Augsburger Angriffe gegen eine harmlose Eintracht, doch alles, was der FCA versucht, geht am Tor vorbei. In Durchgang 2 dann alles anders. Frankfurt erwacht aus dem Tiefschlaf mit besten Chancen, aber der starke Finn Dahmen hält sein Augsburger Tor sauber oder der Pfosten hilft, genau wie auf der anderen Seite. Auch da retten wahlweise Kevin Trapp im Frankfurter Tor oder der Pfosten. Am Ende ist es ein Torwartspiel und es bleibt abzuwarten, was der eine Punkt jeweils im Kampf um die Champions League oder die Teilnahme an der Conference League wert ist.
Das die Partie heute Nachmittag in Augsburg, der FCA gegen die Frankfurter Eintracht, die ja in der Europa League dramatisch gescheitert ist im Halbfinale an den Tottenham Hotspur. Aber nun weiter mit dem laufenden Geschehen und Armin Lehmann im Westfalenstadion.
Noch anderthalb Minuten haben wir auf der Uhr. Wir sind in der 89. Minute. Es hat mittlerweile heftig angefangen zu regnen. Der Himmel fast pechschwarz. Das war vorhergesagt worden, dass es hier das ein oder andere Unwetter gibt. Und im Augenblick ist es ein Unwetter, das über den Gladbachern vom Niederrhein niedergeht. Aber die versuchen sich zu wehren, kommen wieder mit einem Ball rein in den Strafraum. Da ist Alain Samplea mit dem rechten schwachen Fuß. Und sein Schuss wird von Pascal Groß abgeblockt. Und am Ende keine wirkliche Gefahr für das Tor des BVB. Es ist ein hauchdünnes, enges, keineswegs hochklassiges Fußballspiel. Aber es ist packend, es ist spannend, es ist intensiv. Und Borussia Dortmund braucht ja die Siege in der Schlussphase dieser Saison. Wollen sie noch oben in der Tabelle angreifen. Aktuell kurz vor Schluss 3-2.
Na dann geben wir wieder zum Basketball. Live ist live und immer noch das Beste im Radio. Alba Berlin gegen die Skyliners aus Frankfurt. Guido Ringel.
Es läuft und es wird immer besser, kann man fast vermuten. Auch jetzt wieder der schnelle Ball gewinnen und abgeschlossen mit dem Dunking. Das ist das Spektakulärste, was es im Basketball gibt. Justin Bean für Alba Berlin. Mittlerweile Bean auch der fleißigste Punktesammler für die Albatrosse. 13 Zähler auf seinem Konto. Der überragende Mann der Partie aber ist ein Frankfurter Parsons, nämlich dem mit seinem nächsten Versuch jetzt den Dreier zu treffen. Der geht daneben, aber dann der Tipp-in sozusagen, nachdem der Ball auf dem Ring tanzelt, dann von einem Frankfurter durchs Netz gesteckt und deswegen die Führung nicht mehr ganz so komfortabel, aber immer noch dicke genug, denn Bean trifft erneut. Und es steht 67 zu 46. Niemand darf hier Zweifel haben, kurz vor dem Ende des dritten Viertels, dass es hier einen Heimsieg geben wird für Alba Berlin. Es wäre der vierte Erfolg in Serie in der Bundesliga und damit genau die richtige Ausgangsposition für die letzten Spiele in der Bundesliga, um mindestens Platz 10 zu erreichen. Die Frankfurter kommen jetzt nochmal zwei weitere Punkte. Allerdings ist Alba Berlin dann beim Rebound da und deswegen jetzt nochmal zum Ende dieses dritten Viertels mit Ruhe und Gelassenheit ein ordentlicher Spielaufbau, ein System zu Ende bringen und dann mit nur noch wenigen Sekunden auf der Uhr hier die Führung in die kleine Pause mitzunehmen. Alba Berlin hat jetzt den Basketballsport nicht neu erfunden, war aber gegen eine Mannschaft aus Frankfurt, die hinter ihr steht in der Tabelle, doch geradezu jederzeit Herr der Lage, führt 10 Minuten vor dem Ende 67-46.
Beim Fußball im Westfalenstadion sind wir schon weiter. Dort fehlen, glaube ich, noch 3 Minuten der Nachspielzeit und dann müsste der Schlusspfiff ertönen in dieser Partie zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. Also, bitteschön, Armin Lehmann.
Ein richtiges Unwetter geht gerade hier über dem Stadion da nieder. Blitze zucken vom pechschwarzen Himmel. Es regnet ohne Ende. Aber die Zuschauer bleiben alle da, weil die haben ein großartiges Fußballspiel gesehen. Keineswegs hochklassig. Da waren zu viele Fehler bei beiden Mannschaften da. Aber 5 Tore, 3-2 für Borussia Dortmund. Und wir haben noch so etwa 2 Minuten Nachspielzeit in diesem Spiel und Dortmund ist in der Offensive. Gladbach führte, 24. Minute, tolles Solo von Itakura, der das Tor macht. Dann diese wilde Schlussphase der ersten Halbzeit, Girassi, Metscher und Svensson mit 3 Toren für Dortmund. Und plötzlich lagen die vorne zur Halbzeit mit 3-1. Ein nach Videobeweis gegebener Foul-Elfmeter für Gladbach durch Kevin Stöger dann mit dem Anschlusstreffer. Und jetzt, wie gesagt, haben wir noch so etwa 2 Minuten auf der Uhr. Ich glaube, der Schiri wird noch ein bisschen nachspielen lassen, weil eben das Spiel auch in der Nachspielzeit schon wieder ein bisschen unterbrochen war. Und Gladbach versucht es nochmal. Die waren eben 2-3 Mal gefährlich drin im Strafraum. Aber Benze Baini, ausgerechnet der Ex-Gladbacher, mit 2-3 sensationellen Klärungsaktionen und verhinderte da Schlimmeres für Schwarz-Gelb. Dortmund braucht diesen Sieg. Wollen sie nochmal ran an die Europapokalplätze? Aktuell wären sie Tabellen-Siebter und hätten noch 4 Punkte Rückstand auf Leipzig. Die stehen ja auf dem 4. Tabellenplatz und der berechtigt ja zur Teilnahme an der Champions League. Also da wäre noch ordentlich was drin für Schwarz-Gelb. Für Gladbach wäre es ein nächster Rückschlag nach der Heimniederlage gegen Freiburg vom vergangenen Wochenende. Aber noch ist hier nichts in Stein gemeißelt. 3-2 für den BVB in einem mitreißenden Spiel, in dem beide Mannschaften immer den Weg nach vorne gesucht haben. Und 5 Tore, die siehst du ja auch nicht jeden Abend, egal ob jetzt Ostern oder Weihnachten ist. Nochmal Gladbach über Neuhaus, über die rechte Seite. Da ist Leimer, der zieht die Flanke ein bisschen weit, ein bisschen zu weit und er ist dann hinten im Tor aus. Und dann springen sie vor mir alle auf und jubeln, als wäre ein Dortmunder Tor gefallen. Dabei gibt es nur Tor ab vom Kasten des BVB und wir haben noch 1 Minute Und dann ist auch die Nachspielzeit abgelaufen im, wie gesagt, mittlerweile strömenden Regen. Der Gladbacher Trainer, der Schweizer Gerardo Seoane, hat sich jetzt so ein bisschen unter seine Trainerbank verpieselt, weil er den Regen nicht abkriegen will. Ganz anders, Niko Kovac, der steht da sogar leicht außerhalb seiner Coachingzone auf der Seitenlinie und wedelt und hüpft und springt und spielt fast mit seiner Mannschaft. Er weiß natürlich, wie wichtig dieser Sieg wäre. Ein Unentschieden, das wäre ein böser Nackenschlag für Schwarz-Gelb gegen die Gladbacher Borussia. Und die hat logischerweise was dagegen, dass sie hier verlieren. Noch einmal, Luka Netz mit dem weiten Schlag für die Gladbacher nach vorne. Kopfballabwehr erst einmal der Dortmunder. Aber die Borussia bleibt im Ballbesitz und dann gibt es keinen Freistoß, obwohl sie ihn gerne haben wollen. Und deshalb vielleicht sogar die Konterchance für den BVB. Gladbach hinten nicht so komplett offen. Und der Pass kommt jetzt auf Chukwuemeka, aber ich sagte es ja, Gladbach nicht so komplett offen. Da waren noch drei, die hinten verteidigt haben. Und deshalb am Ende der Ball bei Jonas Omlin. Ich gucke auf die Uhr. Die letzten Sekunden der Nachspielzeit laufen. Nochmal Gladbach in Vorwärtsgang. Aber Ballbesitz dann doch für den BVB. Weiter Schlag von dem eingewechselten Özcan nach vorne. Der Schiedsrichter Daniel Siebert guckt auf seine Uhr. Und jetzt pfeift er ab. Ein mitreißendes Borussia-Derby ist vorbei im strömenden Regen von Dortmund. Schlägt der BVB Borussia Mönchengladbach hauchdünn mit 3-2.
Bayern München führt die Tabelle an mit großem Vorsprung vor Bayer Leverkusen. Dahinter dann Eintracht Frankfurt und Leipzig. Dortmund rückt an die Europacup-Plätze heran. Union Berlin ist gerettet nach dem 4-4 gestern Abend gegen Stuttgart. Heidenheim, Bochum und Kiel, das sind die drei letzten in der Abstiegszone. Und vor dieser steht der FC St. Pauli, der in wenigen Minuten am Hamburger Millerntor den Meister empfängt, Bayer Leverkusen. Und dort ist unser Reporter Holger Gerska. Moin nach Hamburg.
Hallo aus dem sonnigen Hamburg, im Gegensatz zu Dortmund, wo es geregnet hat.
Ja, euch muss es ja auch mal vergönnt sein. Aber St. Pauli ohne Captain Jackson Irvine, wie schwer wiegt der Ausfall?
Ja, heute gegen Bayer Leverkusen ist der Gastgeber sowieso in der Außenseiterrolle, keine Frage. Es ist einer von vielen Ausfällen in der Startelf, stehen drei Spieler, die genau das seit Januar nicht mehr getan haben, nämlich zur ersten Elf gehören. Also Gela Bugi, Metcalf und auch Bukalfa bekommen ihre Chance von Anfang an. Da wird es ganz, ganz schwer. Das ist auf der anderen Seite ja fast eine Randnotiz, dass Florian Wirtz nach ein paar Wochen Ausfall jetzt auch zum ersten Mal wieder in der Startelf steht.
Und demzufolge wäre alles andere als ein Sieg der Leverkusener eine Überraschung.
Ja, definitiv. Natürlich stellen sich viele die Frage, kann die Mannschaft sich nochmal zusammenreißen, motivieren? Aktuell stehen da 9 Punkte Rückstand auf den FC Bayern. Ich glaube, niemand, auch der optimistischste im Umfeld des Titelverteidigers, glaubt daran, wieder Meister zu werden. Dafür wirken die Bayern dann doch mal ein bisschen zu stabil. Und trotzdem hat Bayer Leverkusen natürlich auch ein bisschen was zu verlieren. Da ist zum Beispiel diese große, gigantische Auswärtsserie. Seit 2 Jahren fast sind sie ungeschlagen. Und das ist natürlich etwas, was heute auch gegen St. Pauli spricht. Wenn St. Pauli übrigens gewinnt, können die Hamburger nicht mehr direkt absteigen.
Holger Gerska am Hamburger Millerntor oder besser gesagt im Hamburger Millerntor Stadion. Übrigens alle Spiele der Bundesliga und der zweiten Liga hören Sie auch in voller Länge live über die Sportschau-App. Und soeben hat der FC Liverpool bei Leicester City 1-0 gewonnen und steht damit vor dem Gewinn der englischen Meisterschaft. Und das letzte Wort am heutigen Abend gebührt Guido Ringel beim Basketball.
Ja, das letzte Wort habe ich gerne. Vielen Dank. 72-48, so könnte man es auch beschreiben mit anderen Worten. Alba Berlin hat noch 8 Minuten hier zu spielen gegen Frankfurt. Und niemand darf daran zweifeln, dass das hier den nächsten Sieg gibt für die Albatrosse. Ein wichtiger bei dem Versuch, noch die besten 10 in der Tabelle zu erreichen. Und das wird, wenn es so weitergeht, gelingen. 3 Spiele stehen noch aus. Jetzt haben sie 4 Siege in Serie erreicht. Das ist eine gute Bank. Heute wird der Nächste dazukommen, auch wenn das Spiel noch nicht zu Ende ist. Hier brennt nichts mehr an. Alba für 72-48 gegen Frankfurt.
Ja, Guido Ringel hat das letzte Wort, aber ich das allerletzte. Um 19.29 Uhr. Werner Schoninger steht schon bereit mit den Nachrichten. Und das war ein langer Sport-Ostersonntag hier im RBB 24 Inforadio. Thomas Kroh dankt Ihnen für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Ostermontag. Viel Spaß. Und bis bald.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Brandenburg A10, nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Der Anschluss Birkenwerder wird wegen Bergungsarbeiten mehrfach gesperrt. Östlicher Ring Richtung Dreieck Spreeau zwischen Rüdersdorf und Erkner ist die Autobahn nach einem Unfall gesperrt. Stau ab Hellersdorf, außerdem auf der Umleitung über Erkner. Etwas voller derzeit in Richtung Berlin auf der B2 zwischen Dreieck Barnim und Lindenberg und auf der B158 vor und in Ahrensfelde. Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring Richtung Wedding. Stockender Verkehr zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm. Sie brauchen etwa 10 Minuten länger. Und auf der A115 stadteinwärts ebenfalls 10 Minuten länger zwischen Kleinmachnow und Spanische Allee. Tiergarten und Mitte, die Straße des 17. Juni und die Ebertstraße sind vor dem Brandenburger Tor wegen einer Demonstration bis ca. 22 Uhr gesperrt. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19.30 Uhr mit Werner Schoninger. Russland wird die Osterwaffenruhe für die Ukraine nicht verlängern. Aus dem Kreml hieß es, Präsident Putin habe keinen entsprechenden Befehl gegeben. Die Ukraine und auch andere Staaten hatten eine 30-tägige Feuerpause gefordert. Die gestern von Putin verkündete Waffenruhe endet heute Abend. Beide Seiten haben sich gegenseitig in den letzten Stunden vorgeworfen, sich nicht daran zu halten. Papst Franziskus hat trotz seiner körperlichen Schwächung den traditionellen Segen Urbi et Orbi gespendet, der Stadt und dem Erdkreis. Den Ostergottesdienst auf dem Petersplatz in Rom hatte zuvor vertretungsweise ein Kardinal geleitet. Franziskus zeigte sich erst im Anschluss an die Messe. Aus Rom, Lisa Weiß.
Der 88-Jährige erholt sich noch von einer schweren Lungenentzündung. Der Papst hat aber die Osterbotschaft selbst vorbereitet, wenn auch nicht selbst gesprochen. In ihr hat er sich für Frieden und gegen ein allgemeines Wettrüsten ausgesprochen, für Religionsfreiheit, Gedanken- und Redefreiheit und Respekt vor der Meinung anderer.
In Berlin hat der evangelische Bischof Stäblein in seiner Osterpredigt zu Mut und Zuversicht aufgerufen, trotz zahlreicher Krisen in der Welt. Die Trauer gehöre dazu, ohne Karfreitag gäbe es keinen Ostermorgen, sagte der Bischof der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Die israelische Armee hat eingeräumt, bei den tödlichen Schüssen auf Rettungskräfte im Gazastreifen schwerwiegende Fehler gemacht zu haben. Ein Armeesprecher erklärte, unter anderem seien Befehle missachtet worden. Ein Offizier werde deshalb seines Postens enthoben. Bei dem Beschuss der Rettungskräfte waren vor knapp einem Monat 15 Menschen getötet worden. Vor dem Hilton Hotel in Berlin-Mitte hat es am frühen Morgen eine Schießerei gegeben. Wie die Polizei dem RBB bestätigt hat, ist eine Person verletzt worden und kam in ein Krankenhaus. Den Schüssen soll ein Streit in einem Club vorausgegangen sein. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung. Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat mit einem Auswärtssieg in Ulm einen wichtigen Schritt zum Klassenerhalt geschafft. Die Berliner gewannen beim Tabellenvorletzten 3:2. In der Bundesliga hat Dortmund ebenfalls 3:2 gewonnen gegen Mönchengladbach. Augsburg und Frankfurt trennten sich 0:0. In der Handball-Bundesliga haben die Füchse Berlin den ersten Tabellenplatz gefestigt. Sie haben Hannover 37:33 geschlagen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter in der Nacht gering bewölkt, später wolkiger und im Südwesten Schauer 11 bis 7 Grad. Zurzeit in Berlin-Steglitz 19 und in Bad Liebenwerda 21 Grad. Morgen Ostermontag anfangs wolkig, im Verlauf häufiger Sonne, örtlich Schauer, vereinzelt auch Gewitter, 18 bis 22 Grad morgen. Die Zeit 19.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Das Gefühl, Dinge neu angehen zu können, verspürt man selten so stark wie im Frühling. Das Sprießen der Blumen steht genauso für einen Neuanfang wie die Geschichte des heutigen Tages, Ostersonntag. Neuanfänge sind heute Thema hier bei Leben im RBB 24 Inforadio. Mein Name ist Liane Gruß. Hallo.
So dramatisch dieser Einschnitt war, so undramatisch ist letztendlich dieser Neuanfang.
Doch, ich bin ein anderer. Die Probleme sind nicht geringer, aber es sind dafür die echten Probleme.
Um den Schmerz kommst du nicht rum.
Also ich wüsste keinen Neuanfang, der in irgendeiner Form schmerzfrei gewesen wäre.
Wer vor einem Neuanfang steht, sucht sich das nicht immer aus. Viele Menschen erleben Krisen, die sie zum Neuanfang zwingen. Eine Witwe, die nach dem Tod ihres Mannes ihr Leben nun allein bewältigen muss. Eine als Kind Geflüchtete, die sich nach Jahrzehnten in Deutschland neu orientiert. Ein ehemals Suchtkranker, der neue Stabilität finden muss. Unsere Autorin Kirsten Dietrich erzählt ihre Geschichten in ihrem Feature zu Neuanfängen.
Mein Name ist Alu Kitzero. Ich bin Berlinerin, 43 Jahre alt, seit einigen Wochen und bin studierte Zukunftsforscherin.
Alu Kitzero sitzt in einem Café, strategisch günstig gelegen, auf dem Weg zwischen dem 4. und dem 5. Arzttermin, den sie an diesem Tag hat.
Ich habe im Juni 22 die Diagnose Brustkrebs bekommen und hatte da gerade vor einem Jahr angefangen, in meiner neuen Stelle zu arbeiten als Zukunftsforscherin. Und ja, das ist wie spontanes Aussteigen aus dem Hamsterrad. Man schwebt in so einem komischen Moment zwischen Angst und Klarheit. Und dann lässt man sich nur noch ein. Dann ist man nur noch fremdbestimmt für eine lange, lange Zeit.
Der Tumor in ihrer Brust war schon sehr groß. Er hatte Lymphknoten befallen und es gab eine familiäre Vorbelastung. Das erforderte eine maximale Behandlung. Operationen und harte Chemotherapie stoppten den Krebs. Alles nochmal gut gegangen?
Nee, ich habe mein altes Leben nicht zurückbekommen. Ich bin auch immer noch in Behandlung. Ne? Das muss man klar sagen.
Die Veränderung ist auch äußerlich sichtbar. Nach der Chemotherapie wuchsen ihre dunkelblonden Haare lockig nach. Vorher waren sie glatt. Von Neuanfang möchte Alu Kitzero nicht sprechen, eher von einer Abzweigung.
Ich stelle mir das immer so vor, man läuft sein Leben lang auf einer Seite eines Flusses. Und wenn man sowas erlebt, was ich jetzt erlebt habe, dann überquert man den Fluss auf eine andere Seite. Und die Brücken brechen ab und man kann nie wieder zurück auf die andere Seite. Man läuft jetzt immer auf dieser Seite des Flusses entlang und manchmal sieht man noch so, was drüben passiert und denkt sich, ach ja, da war ich auch mal.
Alu Kitzero musste lernen, auf sich zu achten.
Ich möchte nicht mehr auf mein Spazierengehen verzichten. Ich möchte nicht mehr auf meinen Reha-Sportkurs verzichten. Ich möchte nicht mehr darauf verzichten, mir Zeit zu nehmen für die Menschen, die ich gern habe und Pausen zu nehmen, also Mittagsschlaf zum Beispiel. Ich habe mir angewöhnt, den Menschen zu sagen, dass ich sie liebe. Habe ich vorher auch nicht so um mich geworfen. Mache ich inzwischen sehr konsequent. Das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, zu der man erstmal gelangen muss, was man braucht oder nicht braucht.
Nicht nur den Verlust sehen, sondern auch die Veränderung wertschätzen. Alu Kitzero kann den Moment genau bestimmen, an dem sie das für sich realisieren konnte.
Der Punkt kam auf der ersten Reha, die ich gemacht habe. Anderthalb Jahre nach meiner Diagnose. Ich saß da auf dem Bett in Boltenhagen und habe gedacht, krass, ich sitze hier und ich muss jetzt üben zu sagen und ich will üben zu sagen, ich hatte Krebs und nicht, ich habe Krebs. Und dieser Punkt, das ist wirklich schwer, das ist echt schwer, weil das ist eine Entscheidung zwischen Kopf und Herz, weil die Angst sitzt im Herz und man ertappt sich manchmal noch dabei, dass man sagt, ich habe Krebs, aber nein, ich hatte Krebs und das ist der Moment des Neuanfangs, das zu sagen und zu wissen, es gibt ein Leben danach.
Was ihr dabei geholfen hat? Rückhalt in der Familie und bei Freunden und ihre Ausbildung als Zukunftsforscherin. Denn wer sich mit Zukunft beschäftigt, sagt Alu Kitzero, muss ja automatisch lernen, mit Ungewissheit und Nichtwissen umzugehen. Zukunft ist ein Möglichkeitsraum mit schönen und weniger schönen Ausgängen. Das gelte im großen Maßstab genauso wie für das je eigene Leben.
Und in diesem Raum existiert die Hoffnung. Und diese Hoffnung darauf, dass eben alles gut wird oder für einen sich gut entwickelt, das finde ich, kann einen sehr tragen. Hoffnung ist wirklich ein Prinzip, was im Hirn entsteht. Wir haben nun mal ein optimistisches Hirn, sonst würden wir gar nicht aufstehen morgens. Und ich finde das sehr tröstlich, dass unser Hirn sowieso immer davon ausgeht, dass es ein guter Tag wird, wenn wir morgens aufstehen. Das ist schon mal die erste Entscheidung, die du voller Hoffnung getroffen hast. Du stehst auf.
Wer über Neuanfänge nachdenkt, muss ganz generell verstehen, wie Veränderung funktioniert. Das sagt Michael Noss, evangelischer Theologe, Unternehmensberater und Coach.
Das Problem bei Veränderungsprozessen ist, dass wir Menschen Gewohnheitstiere sind. Das heißt, wir haben uns gewöhnt. Gewöhnung bedeutet für uns auch ein gehöriges Maß an Sicherheit. Komme ich jetzt in eine neue Situation, die ich nicht gewöhnt bin, dann setzt mich das zunächst in einen Stand der Verunsicherung.
ein Häuserblock aus den 60er Jahren in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofs. Darin liegt auf 3 Etagen mit einem hellen, offenen Treppenhaus das Übergangshaus der Berliner Stadtmission. Sozialarbeiter Achim Wurster steht in einem der einfachen Zimmer.
Also alles, was sozusagen reversibel ist, kann man sich auch gemütlich machen. Jetzt selber die Wand blau streichen muss nicht sein. Aber wir hatten auch schon Leute, die dann, genau, einen Bewohner, der auch wirklich dann gut streichen konnte, der hat sich das dann selber gestrichen.
Und schmales Bett, kleine Toilette und Küchenzeile mit eigenem Kühlschrank. Kein Luxus, aber die Gelegenheit, einmal durchzuatmen, bevor man sich dem eigenen Leben wieder stellt. Für Alex, der im Radio nur beim Vornamen genannt werden möchte, wurde so ein Zimmer vor 7 Jahren zum Startpunkt für den Neuanfang.
Also ich habe eine sehr lange Suchtkarriere hinter mir. Dann habe ich zwar eine Therapie auch mitgemacht, Gruppeneinzeltherapien, habe die Sucht einigermaßen besiegt, jetzt vollständig mittlerweile, ist ja schon ein paar Jahre her. Nur dann ist mir alles noch auf den Kopf gefallen, vor dem ich immer da weggelaufen bin. Und da habe ich mich überhaupt nichts mehr gekümmert und kein Geld mehr, keine Konten mehr bedient, gar nichts. Bin schließlich aus der Wohnung gefallen, bin geräumt worden, geflogen. Und dann habe ich mich beim sozialpsychiatrischen Dienst im Bezirksamt gemeldet und die haben mich dann tollerweise, muss ich im Nachhinein sagen, hierher vermittelt.
Alex ist Anfang 70. Den tiefen Falten in seinem markanten Gesicht sieht man noch an, dass in seinem Leben vieles nicht so gelaufen ist, wie gewünscht.
Naja, ich hätte ja sonst auf der Straße gesessen. Ja, ich brauchte nun Hilfe, das war mir klar. Und dass ich was verändern muss, war mir theoretisch auch klar, aber ich war so fix und fertig. Ich war erst mal froh, dass ich eine Bleibe hatte und dann habe ich mich berappelt und Achim Wurster hat mir da auch weiter geholfen, die Dinge mit Amt und Behörden zu erledigen. Und dann wurde ich allmählich wieder lebendiger und mutiger und meine Finanzen waren geregelt und so ging das dann bergauf.
Die Hilfeform selbst heißt Übergangshaus, aber ich sage auch immer, das ist ein toller Titel, weil wir Übergänge gestalten, also wohnungslose Menschen, die schon lange auf der Straße sind, frisch die Wohnung verloren haben, aus der Haft entlassen werden, erstmal hier ein Zuhause auf Zeit finden und wir sie dann dabei unterstützen, wie kann es danach weitergehen, geht es in eine eigene Wohnung, geht es in eine andere längerfristige Hilfeform, geht es in eine Therapie, ins Pflegeheim, was auch immer dann für die einzelne Person passt.
Sozialarbeiter Achim Wurster ist inzwischen für das ganze Übergangshaus zuständig. Wer dort aufgenommen wird, hat Glück im Unglück gehabt, denn er wird dort intensiv dabei begleitet, das eigene Leben neu zu sortieren. Aber es wird auch etwas von ihm verlangt, Motivation nämlich. Oder wie es auf der Homepage des Übergangshauses heißt, die Bereitschaft, aktiv an der Veränderung der Lebenssituation mitzuwirken.
Am Anfang ist viel Verzweiflung und Scham und Überforderung. Und wenn dann irgendwann man merkt, okay, irgendwie das haben wir schon ein Stück hinter uns gelassen und der Blick richtet sich nach vorne, das ist eigentlich dann, wo man merkt, okay, es geht in die richtige Richtung.
Bei seinen Klienten kommen meist mehrere Risikofaktoren und persönliche Schicksalsschläge zusammen. Aber, das ist Sozialarbeiter Achim Wurster wichtig, es geht dabei nicht um irgendwelche Schuldfragen.
Natürlich gibt es immer persönliche Anteile und immer einen Verlauf, der dann dazu geführt hat, warum man hier die Hilfe bekommt. Aber dass es nicht genügend bezahlbaren Wohnraum gibt, dass es nicht genügend Arbeitsstellen für alle gibt etc., das sind ja gesamtgesellschaftliche Probleme, wo ein Einzelner gar nicht lösen kann.
Wie fühlt sich ein Neuanfang an, wenn man kurz vor der Obdachlosigkeit gerade noch die Kurve gekriegt hat?
Ich habe immer noch Schwierigkeiten mit mir, aber ich kann ganz anders leben und habe eine eigene Wohnung und bin selbstständiger und bin klarer im Kopf und kann mich in der Gesellschaft bewegen. So. Die Probleme sind nicht geringer, aber es sind dafür die echten Probleme.
Schulden ordnen, wieder ein Konto und eine Krankenversicherung haben, Suchtprobleme klären, das ist ein langwieriger, zäher Prozess. Und genau deshalb viel schwerer als ein radikaler Neuanfang, sagt der Pastor und Unternehmensberater Michael Noss.
Neuanfang ist einfacher. Du packst im Prinzip alles weg und fängst von vorne an. Der Neuanfang ist allerdings auch nicht ohne, weil das Verrückte ja ist, wenn man neu anfängt, also als Person neu anfängt, nimmt man ja in sich auch eine Menge Sachen aus der Vergangenheit mit. Das ist ja nicht einfach weg.
Dazu kommt, Die wenigsten Neuanfänge passieren freiwillig. In der Mehrheit der Fälle steht vor dem Neuanfang doch die Notwendigkeit. Eine Situation, in der es so wie bisher nicht mehr weitergeht.
Als ich nach Deutschland kam, war ich 11 Jahre alt. Diese Erinnerungen, die Trauer, all das, was ich aus Iran mitgebracht hatte, war so schwer, das wog so schwer, dass ich das erst ablegen musste, um erstmal in Deutschland leicht voranzukommen, schnell voranzukommen.
Mehrnush Zaeri Esfahani floh mit ihren Eltern und Geschwistern Mitte der 1980er Jahre aus dem Iran. Ihr ältester Bruder wäre sonst zum Militär eingezogen worden und hätte für die Islamische Republik gegen den Irak kämpfen müssen.
Für die Eltern war es sehr schlimm. Alles, was sie in ihrem Leben aufgebaut hatten, sie waren Ende 30, sie hatten alles erreicht, 4 gesunde Kinder, Beruf, Arbeit, 2 Häuser, mehrere Autos, Swimmingpools, war alles weg.
Die Kinder erlebten die Flucht dagegen eher als Abenteuerreise, erinnert sich die Deutsch-Iranerin. Und doch hatte auch die 10-jährige Mehrnush schmerzvolle Erfahrungen im Gepäck. Eine Kindheit unter dem Mullah-Regime, das Religion vor allem für Frauen zum Zwang macht. Damit auseinandersetzen konnte sie sich kaum. Die Familie war mit dem Neuanfang beschäftigt, da gab es wenig Zeit für den Blick zurück.
Wir waren alle damit beschäftigt, in Deutschland anzukommen, gute Flüchtlinge zu sein, nützliche Flüchtlinge zu sein. Es wurde immer der Satz gesagt, Kinder, ihr wollt doch, dass die Deutschen uns behalten.
Jahrelang drohten die Behörden der Familie mit Abschiebung. Die angestaute Wut trug sie als Sozialarbeiterin noch 17 Jahre mit sich herum, bis es nicht mehr ging. Mit gut 40 Jahren erfand sich Mehrnush Zaeri Esfahani noch einmal neu. Seitdem arbeitet sie als Referentin, bietet Schreibwerkstätten an und Workshops, in denen sie Geschichten zur Demokratie erzählt. Aber vor allem ist sie Autorin, seit sie 2016 den autobiografischen Roman 33 Bogen und ein Teehaus veröffentlichte.
Das, was ich abgelegt habe, das müssen Sie sich vorstellen wie eine große Kiste voller Erinnerungen. Und diese Kiste habe ich dann wohl begraben, versteckt. Und 28 Jahre später fand ich diese Kiste wieder. Und ich habe die ausgepackt und war erstaunt über diese Dinge, die dort drin waren, die ich eigentlich vergessen hatte, aber irgendwie konnte ich mich auch an diese Dinge erinnern. Es war ein ganz seltsames Gefühl, nach 28 Jahren einen Schatz wiederzufinden, den man selbst vergraben hat.
Ihr erster Neuanfang war geprägt vom Kämpfen, sagt sie. Es ging gar nicht anders. Bei ihrem zweiten teilt sie sich ihre Kräfte besser ein.
Sie müssen sich das vorstellen wie ein Fluss. Wir sind alle in diesem Fluss drin. Das ist das Leben. Und dieser Fluss hört niemals auf zu fließen. Jetzt können wir natürlich so machen, dass wir versuchen zu schwimmen. Also wir wollen schneller sein als der Fluss, wir wollen vorankommen und das Leben überholen. Das geht, das können wir machen, aber jeder weiß, wir werden das nicht lange durchhalten. Wir können aber auch in diesem Fluss uns treiben lassen. Wir sind dann langsamer, aber wir kommen voran und sind nicht erschöpft. Und ich denke, wenn man schicksalsergeben ist, das ist diese Form, dass man sich treiben lässt. Und dann hat man nämlich die Sache in der Hand. Selbst wenn es um das Sterben geht oder um ganz schreckliche Dinge, habe ich hier das Ding in der Hand. Ich kann dann auch mal ein Stück schwimmen in eine Richtung oder in die andere Richtung. Ich kann in den Himmel schauen. Das ist dann die Selbstbestimmtheit. Und das ist dann die Würde, auf die es ankommt.
Ein Neuanfang führt immer durch ein Tal hindurch, weiß der Coach Michael Noss. Und das Tiefste davon ist der Tod.
Durch dieses Tal von Schock über Aggression und Depression und Abschied kommst du nicht rum, egal was ist. Um den Schmerz kommst du nicht rum. Ich wüsste keinen Neuanfang, der in irgendeiner Form schmerzfrei gewesen wäre. Und jetzt Schmerz als Synonym für Traurigkeit, für Orientierungslosigkeit, für so einen Moment, wo du einfach so ein bisschen neben dir stehst und so und erstmal wieder zu dir finden musst.
bis zum Ende dachten wir, das kriegen wir hin. Im Nachhinein bereue ich, dass wir nicht darüber gesprochen haben, über die Möglichkeit des Sterbens und was danach kommt für mich. Und dieser Tatsache ins Auge zu blicken, anstatt einfach nur für mich auch oft panisch mit dem Überleben jetzt zu kämpfen, für das Überleben zu kämpfen.
Elke Nathas erinnert sich an die letzten Wochen vor dem Tod ihres Mannes. An einem der ersten schönen Frühlingstage findet unser Treffen im Park statt. Leuchtende gelbgrüne Jogginghose, lila Sweatshirt, dunkelblauer Mantel, weiße Haare. Die 62-Jährige leuchtet mit dem Sonnentag um die Wette.
Wir hatten schon so die Überzeugung, dass Gottvertrauen und die Liebe und einfach daran festzuhalten, dass schon alles gut werden will, uns auch vor dem Tod beschützt. War dann aber nicht so.
Ihr Mann Sven Lager, ebenfalls Schriftsteller, starb vor fast genau 4 Jahren. Mehr als die Hälfte ihres Lebens waren die beiden ein Paar. Und jetzt sollte sie einfach so alleine weitermachen, ohne den Menschen ihres Lebens? Elke Nathas hielt die ersten 2 Jahre ihrer Trauer fest in einem schonungslosen, traurigen und wütenden Buch mit dem Titel »Alles ist gut, bis es das dann auf einmal nicht mehr ist«.
Das Verrückte ist ja, dass ich das Gefühl hatte, als er gestorben war, dass die Welt anhält, aber die Welt hält ja nicht an. Die Welt geht immer weiter. Und dann hatte ich nach einem Jahr, in dem ich relativ gelähmt war und eigentlich auch gar nicht weiterdenken konnte als über den Moment hinaus, gedacht, okay, jetzt irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, an dem alles überwunden ist und wo ich dann jetzt in meinem neuen Leben ankomme.
Ist es nicht das, was Trauerratgeber Hinterbliebenen versprechen? Aber Elke Nathas fand das für sich so wenig passend wie die Selbstbezeichnung als Witwe, die dem Tod doch nur die Definitionshoheit über ihr Leben und ihre Identität gegeben hätte.
Ich hatte ein paar Mal das Gefühl, dass ich jetzt im neuen Leben ankomme, aber es ist keine lineare Bewegung. Es gibt auch keinen Ort wie immer im Leben. Es gibt kein Ankommen, sondern es geht immer ein Auf und Ab und manchmal im Kreis und manchmal steil nach oben, manchmal steil nach unten. Und das war auch eine interessante Erfahrung.
Das Ende der Trauer und der Neuanfang im eigenen Leben. Wie soll das gehen, wenn doch der empörende Fakt bleibt, dass man sich ein gelingendes Leben nur mit dem verstorbenen Partner vorstellen kann?
Der Wunsch oder das Ziel anzukommen, im neuen Leben anzukommen. Und ich glaube auch, dass es sowas gibt. Aber das heißt, eigentlich habe ich festgestellt, dass es die vollkommene Akzeptanz dessen ist, was jetzt ist, nämlich die Realität, dass ich ohne ihn weiterlebe.
Das Weiterleben mit dem Tod des Partners würde Elke Nathas schon als Neuanfang betrachten.
Aber so dramatisch dieser Einschnitt war, so undramatisch ist letztendlich dieser Neuanfang. Manchmal ist es mir ein bisschen zu wenig drastisch und deutlich. Also ich habe mir immer so ein neues Leben gewünscht, aber es sind einfach nur neue Erfahrungen, die ich alleine mache.
Für die Schriftstellerin ist der Tod ihres geliebten Partners nicht nur eine Geschichte des Verlustes. Es ist auch eine von Kraft und Ressourcen.
Einer der ersten Gedanken war ja, das kann das nicht zulassen, das eben als Verlust zu begreifen, sondern mit allen, was mir zur Verfügung stehenden Kräften, das in einen Gewinn. Man gesagt, die Scheiße in Gold zu verwandeln. Sagen wir, das Blei in Gold zu verwandeln. Ein alchemistischer Prozess, der immer noch weiter vorangeht. Die Schwere in Freude, Trauer, Verlust in Freude und Leichtigkeit und Neubeginn zu transformieren.
Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden.
Wenn es eine Geschichte vom Neuanfang gibt, dann ist es wohl Ostern.
Sagt Michael Noss, der nicht nur Berater und Organisationsentwickler ist, sondern auch über 40 Jahre als baptistischer Gemeindepastor in Berlin gearbeitet hat.
Der Kerngedanke von Ostern ist ja tatsächlich, dass es eine Perspektive mit Ewigkeitscharakter gibt. Und dass dieser Neuanfang übrigens auch ziemlich durch Schmerzen geht, mir eine Perspektive eröffnet, nicht nur über meine Befindlichkeit hinaus, sondern eigentlich über mein Leben hinaus. Und das mögen ja Menschen unterschiedlich sehen,
Aber dieses Stück über uns hinaus zu denken, also in eine Transzendenz und weiter zu denken, gehört ja zu uns Menschen mit dazu.
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufen bereit zum Abschied sein und treu belegen.
Mein Name ist Dr. Elisabeth Petroff. Ich bin von der Ausbildung her Ärztin und Psychotherapeutin und mein Weg war jetzt nicht ganz der klassische einer Ärztin oder Psychotherapeutin, weil ich kurz nach Aufnahme meiner ärztlichen Tätigkeit selbst so schwer krank geworden bin, dass ich insgesamt 2,5 Jahre durchgängig in Krankenhaus- und Reha-Kliniken war.
Elisabeth Petroff hat immer noch ein wackeliges Immunsystem, auch wenn ihre schwere Erkrankung inzwischen 16 Jahre zurückliegt. Also reden wir digital.
Als ich emotional realisiert hatte, dass ich nicht mehr als Ärztin arbeiten kann, wofür ich ja hart gearbeitet habe, lange davon geträumt habe, da gab es einen großen Zusammenbruch, also eine wirklich schwere Krise und ich hatte das Gefühl, dass ich ins Bodenlose falle. Und dieses Gefühl des Fallens hat sich sehr lange hingezogen. Und als ich dann eben in diese große Krise gekommen bin, da hatte ich das Gefühl, dass ich in einem ganz tiefen, schwarzen Loch gelandet bin mit einem riesengroßen Schmerzmonster. Und dieses Schmerzmonster hat sämtliche Gewissheiten von mir, sämtliche Zukunftspläne, sämtliche Träume wirklich zerlegt.
Elisabeth Petroff wollte sich die Zeit nehmen, sich dem Schmerz über ihre vielen Verluste bis zum Äußersten zu stellen. Wohlwissend, dass Ärztinnen und Therapeuten das schnell als Therapieverweigerung deuten.
Geholfen hat mir damals eine innere Instanz, die sich in dieser Situation dann in mir gemeldet hat. Und ich habe die als meinen inneren Therapeuten empfunden. Und das war eine Instanz, wo ich das Gefühl hatte, dass die zwar zutiefst zu mir gehört, dass die aber in gewisser Weise auch autonom ist.
Seit einem Jahr arbeitet Elisabeth Petroff als psychotherapeutische Mitarbeiterin in einer Reha-Klinik. Ihre eigene Erfahrung mit dem erzwungenen Neuanfang will sie so fruchtbar machen. Deswegen beschäftigt sie sich vor allem mit Krankheitsverarbeitung. Auf ihrem Weg habe es ihr geholfen, radikal von der Sinnfrage her zu denken. Nicht zu fragen, warum, sondern wofür. Wofür kann eine Erfahrung dienen? Und deshalb würde sich Elisabeth Petroff inzwischen auch als einen spirituellen Menschen beschreiben. Sie habe ein Gefühl von göttlicher Geborgenheit erfahren und deute ihr Leben inzwischen mit Blick aufs Ostergeschehen.
Und für mich war dann die große Frage, was heißt jetzt aber Auferstehen in diesem Kontext? Oder was macht Auferstehen in diesem Kontext unterschiedlich von einem simplen Aufstehen vom Krankenbett wieder? Für mich war das dann so dieses Gefühl, dass ich mit dem Schmerz in dieses dunkle, dunkle Loch gefallen bin. Diese Auseinandersetzung dann auch mit dem und dann doch in vielen Bereichen dann auch gewandelt wieder aus diesem dunklen Loch rauskommen und dann wieder mehr ins Leben gehen. Das war ja das, was ich dann über einen langen Zeitraum auch gelebt habe, erfahren habe.
Elisabeth Petroff hat ihren Frieden gemacht mit dem Bruch in ihrem Leben.
Weil ich merke, dass ich jetzt eine andere bin, eine, die durch diesen Prozess eben zu vielen Punkten gefunden hat, die jetzt viel stimmiger sind als vorher. Und deswegen würde ich es tatsächlich sagen, es ist eine Geschichte aus Verlust, es ist eine Geschichte mit vielen Ressourcen und aber eben auch eine Geschichte mit einem guten Ende.
Herzlich willkommen, Neuanfang!
Ein Feature von Kirsten Dietrich zu Neuanfängen, hierbei Leben im rbb24 Inforadio. Das Stück aus der Reihe Lebenswelten können Sie in der ARD Audiothek nachhören. Mein Name ist Liane Groß und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Ostersonntag.
– RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Brandenburg A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Hier ist zwischen Rüdersdorf und Erkner die Autobahn wieder frei, die Unfallstelle geräumt. Zurzeit noch etwas Stau auf der Umleitung über Erkner. Stadtverkehr Berlin A100 Stadtring Richtung Wedding. Stockender Verkehr zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm. Sie brauchen etwa 10 Minuten länger. Tiergarten und Mitte, die Straße des 17. Juni und die Ebertstraße sind vor dem Brandenburger Tor wegen einer Demonstration bis ca. 22 Uhr gesperrt. Friedenau, die Schmiljanstraße ist zwischen Friedrich-Wilhelm-Platz und Kaisereiche wegen eines Straßenfestes bis morgen Abend voll gesperrt. Und zur S-Bahn wegen Bauarbeiten fahren Busse statt Bahnen für die Linien S3, 5, 7 und 9 zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz bis Mittwoch Betriebsschluss. Für die S3 zusätzlich zwischen Erkner und Ransdorf, für die S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord und für die S41, 42 und 46 zwischen Halensee und Westend. Ihnen eine gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die kurzfristig angekündigte Waffenruhe im Ukraine-Krieg hat offenbar nicht gehalten. Jede Seite wirft der anderen Verstöße dagegen vor. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der ukrainische Präsident Selenskyj kündigte an, russische Angriffe zu dokumentieren. Der russische Präsident Putin hatte gestern überraschend eine Osterwaffenruhe für 30 Stunden ausgerufen.
Am frühen Morgen feiern sie in Kiew den Gottesdienst zum Ostersonntag. Noch immer herrscht Ausgangssperre. Deshalb ist keine traditionelle Nachtmesse möglich. Daran ändert auch die von Russland überraschend ausgerufene Osterwaffenruhe seit gestern Abend nichts. Putins Worten zu glauben, kommt dem Teufelglauben gleich. Heute ist Ostersonntag und da ist es besser, Gott zu vertrauen und die Hoffnung auf bessere Zeiten zu behalten. Zum Feiertag hat Präsident Selenskyj ein über 8 Minuten langes Video veröffentlicht, das den Ukrainern in Kriegszeiten Mut machen soll. Unser Land befindet sich auf einer sehr schwierigen Reise. Aber ich denke, das Schlüsselwort ist hier überstehen. Trotz allem finden wir jeden Morgen die Kraft aufzustehen, etwas anzugehen, unsere Aufgaben zu erledigen. In einem weiteren Post wirft er Russland vor, die Waffenruhe in der Nacht gebrochen zu haben, mit zahlreichen Angriffen an der Front. Auf Vorwürfe Russlands, dass auch die Ukraine ihre Angriffe fortgesetzt habe, reagiert er nicht. In mehreren ukrainischen Städten war in der vergangenen Nacht Luftalarm zu hören. Dass Russland wirklich Frieden will, bezweifeln viele.
Putin möchte Donald Trump beeindrucken. Er möchte sicherlich auch die Meldung in der Welt haben, dass er zu Ostern einen Waffenstillstand ausgerufen hat. Das ist jemand, der hat noch vor einer Woche am Palmsonntag ballistische Raketen auf Menschen schießen lassen, die zu einem Gottesdienst unterwegs waren. Da kann man mal sehen, wie verlogen das ist.
Nach dem Gottesdienst versammeln sich die Menschen, um das traditionelle Osterbrot segnen zu lassen. Eine